Herzlich willkommen bei
«Techpool Mächtel»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu Folge 189 mit mir, am Philipp Rüegg, mit dem Domagoj Belancic.
Hallo.
Am Luca Fontana.
Hallo.
Am Samuel Buchmann.
Hallo miteinander.
Und mal wieder am David Lee.
Hallo zusammen.
Wir reden heute, darum haben wir auch den David extra mitgeholt, haben wir ein spezielles Thema. Wir reden über Slow Food für Bilder, über Mittelformatkameras und Fine Art Printer. Vielleicht ein aussterbendes Hobby, aber etwas, wo man gerne Geld investiert. Vorher reden wir aber in den News über den Konsolenmarkt im Umbruch und ob das Konsolenmodell eventuell ausgedient hat. Und dann springen wir weiter in Big Screen. Ich springe auch hin und her. Mit Avatar The Last Airbender. Auch wenn Michelle gerne gewartet hätte bis nächste Woche für das Thema, weil sie es auch schauen wollte. Vielleicht reden wir dann nochmal drüber. Und in den Spielecken über Pacific Drive und Final Fantasy VII Rebirth. Ja, also, wir fangen gerade an mit den News.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, PlayStation, Xbox und im Weiteren sind auch Nintendo. Die haben an Finanzmeetings und in Podcasts haben sie über ihre Zukunft geredet und das hat einerseits Auswirkungen auf den Aktienmarkt gehabt, aber hat auch so einen tiefen Einblick gegeben über das Konsolenmodell und ob das möglicherweise wirklich nicht mehr aktuell ist und vielleicht ausgedient hat. Oder ja, Domi, du hast das für die Xbox angeschaut. Wie sieht da die Zukunft wirklich so düster aus, wie es gewisse Leute malen?
Ja, das wird man sehen, wie das alles wird laufen, was sie jetzt angekündigt haben. Angefangen hat es bei Xbox vor 2 Wochen, wo die Diskussionen losgegangen in der Gaming-Sphäre, wo es ganz, ganz wilde Gerüchte hat gegeben. Wir haben im Podcast hier darüber geredet, wo es Gerüchte hat gegeben, dass Microsoft das Konsolen-Business verlässt und dass sie zum Third-Party-Publisher werden und dass so Games wie Starfield und Indiana Jones, wo ja noch nicht einmal draussen ist, auf der PlayStation werden erscheinen. Die Gerüchte haben sich aufgeschaukelt und sind ganz, ganz wild geworden, wirklich. Und Microsoft hat sich dann letzte Woche gezwungen gesehen, zu diesen Gerüchten Stellung zu nehmen und zu sagen, was Sache ist, ob es jetzt mit der Xbox noch weitergeht oder nicht, ob sie noch vorhaben, Xbox-Hardware herzustellen oder nicht. Und das bisherige Modell, das man im Konsolenmarkt ja gesehen hat, ist grundsätzlich so gewesen, oder du bringst eine Konsole raus und probierst, möglichst viel exklusive Spiele für die Konsole rauszubringen. Je mehr exklusive Spiele du hast, desto mehr Gründe haben die Leute, deine Konsole zu kaufen und nachher in deinem Ökosystem zu bleiben. Und der verkauft sich Konsolen mehr, die Spiele auf der Konsole verkaufen sich mehr und so. Also exklusive Spiele sind so wie das Zentrum gewesen vom Konsolen-Business. Und Microsoft hat dann letzte Woche in diesem Business-Update, wo sie für die Fans gemacht haben in einem Podcast, hat gesagt, ja, exklusive Spiele werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren wahrscheinlich aussterben. Wir glauben nicht daran, dass es Zukunft hat. Und konkret haben sie angekündigt, dass jetzt vorerst einfach 4 ehemals Xbox-exklusive Spiele auch auf anderen Plattformen werden kommen. Und das sind, Moment, da, Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves und Grounded. Also es sind im Moment eher so kleinere Spiele oder Live-Service-Spiele, was wie Sinn macht, dass es mehr Leute erreicht, weil Live-Service-Spiele, Online-Spiele, je mehr Leute es mitspielen, desto besser, oder? Und das haben sie so ein bisschen begründet, oder? Sie haben nicht so die riesigen Spiele, oder? Und Starfield haben sie ja gesagt, das kommt nicht, wobei so sicher sind sie sich auch nicht gewesen. Dann haben sie gesagt, ja, wir können nie ausschließen, dass das nie wird passieren.
Ich glaube, alles ist offen, oder irgendwie so haben sie es gesagt. Oder?
Genau,
ich glaub,
alles ist offen.
Sie wollen ja wie einfach der Fan-Community nicht zu fest oder auf die Füße stehen, weil wenn du natürlich jetzt eine Xbox hast und dann kaufst du die unter anderem wegen den Exklusivtiteln und wenn dann Microsoft das einfach so mir nichts, dir nichts überall verteilt, dann fühlst du dich vielleicht ein bisschen verarscht.
Richtig.
Und ich glaube, darum wollen sie es so ein bisschen Salamitaktik-mässig machen.
Ich glaube, es ist genau das, ja. Und eben, oder wenn du die Xbox gekauft hast, weil du die exklusiven Spiele haben, die es auf der PlayStation nicht gibt, und dann siehst du, fuck, die gibt es alle auf der PlayStation, dann bist du natürlich wütend, wieso du 500 Franken für Xbox hast ausgegeben und nicht 500 für PlayStation, wo du Xbox-Spiele bekommst und andere exklusive Spiele, die es auf der PlayStation gibt. Das ist so bei den Fans so ein der Punkt gewesen, wo es aufgeregt hat. Die Angst auch ein bisschen, oder, dass wenn Xbox jetzt Spiel auf anderen Plattformen bringt, dass sie halt trotzdem, dass es so der erste Schritt ist richtig hardwarelose Zukunft, weil sie halt das Potenzial gesetzt, sie mehr Geld machen, wenn sie auf anderen Plattformen veröffentlichen.
Aber, und wenn halt Microsoft, du merkst halt, die sind irgendwie, oder, also, Firma selber ist ein Service.
Genau.
Firma, oder?
Also es ist eine Software-Firma, ja, genau. Und sie haben aber gesagt, Leute, keine Angst, Hardware bleibt. Da haben sie in diesem Business-Update sogar angekündigt, hey, wir machen Next-Gen-Xbox-Hardware und die wird die stärkste Xbox von allen Zeiten sein, der grösste Sprung, den sie gegeben zwischen Konsolengenerationen, bla bla bla. Und für das Jahr haben sie auch angekündigt, wird es neue Konsolenoptionen geben für die aktuelle Hardware-Generation. Also sie sagen, wir bleiben dabei und sie sagen auch, hey, bei uns gibt es dann halt den Game Pass, oder? Das Game Pass ist das Gaming-Abo von Microsoft, so ein bisschen wie das Netflix für Gaming. Und sie sagen, bei uns gibt es halt all die Spiele im Abo inkludiert und die anderen müssen es halt einzeln kaufen. Und das ist so wie der Vorteil, den du hast, wenn du im Xbox-Ökosystem bleibst, sozusagen. Und sie haben gesagt, ja, eben, die Rolle von Hardware wird sich halt so ein bisschen wandeln, oder? Früher eben hast du die Exklusivspiele rausgeholt, um die Hardware pushen. Und mittlerweile ist Hardware bei ihnen halt einfach ein Mittel zum Zweck, um mehr Leute zu erreichen. Und die Xbox-Hardware ist jetzt halt einfach nur ein Teil vom grossen Puzzle, das es gibt. Und der andere Teil ist dann halt Cloud, ist Mobile oder halt andere Plattformen. Und sie sehen das wie nicht mehr, wie man das vor 10 Jahren gesehen hat im Konsolen-Business, dass die Hardware musst pushen, sondern die Hardware ist da, um mehr Leute erreichen, sozusagen. Und das ist halt ein recht krasses Umdenken. Und der Grund, wieso dass sie das machen, haben sie auch angegeben. Sie haben gesagt, wir müssen wachsen, um profitabel zu bleiben, um gesund zu bleiben. Und der Gaming-Markt als Ganzes muss wachsen, weil so kann es wie nicht weitergehen. Und sie haben auch gesagt, es gibt zwei Arten zu wachsen, oder? Wir können den Leuten mehr Geld aus der Tasche ziehen, also alles teurer machen, was wir herstellen, oder wir können probieren, mehr Leute zu erreichen auf anderen Plattformen.
Und anderen Leuten das Geld aus der Tasche.
sozusagen, ja. Super. Und eigentlich, wenn man so zurückschaut, oder, ist es ja wie eine logische Entwicklung von dem, was Microsoft macht. Sie sind ja weit vor PlayStation, haben sie ihre Games dann auf PC veröffentlicht und sie haben auch vor, wann ist das gewesen? Mittlerweile 2018 oder so, haben sie angefangen, jedes Xbox-exklusive Spiel am gleichen Tag auf PC zu veröffentlichen. Und für sie ist so, haben sie auch so wie argumentiert, hey, das ist ja eigentlich eine Weiterentwicklung von unserer Strategie, ist gar nicht so ein krasser Strategieumbruch. Wir wollen einfach unsere Games auf möglichst viel Bildschirme haben, so haben sie es angekündigt.
Was hat denn eine Xbox für einen Marktanteil so im Vergleich zu PlayStation?
Genau, das muss man natürlich auch sagen. Xbox ist eigentlich quasi immer hinter PlayStation gewesen. Zur Xbox 360-Ära und PlayStation 3-Ära ist es, glaube ich, recht umkämpft gewesen, eine Zeit lang. Aber grundsätzlich ist Xbox immer klar hinter PlayStation gewesen.
Und halt also in den USA sind sie mit der 360 natürlich weit voraus gewesen, oder?
Genau, in den USA haben sie gewonnen in dem Sinn, ja, genau.
Ich glaube, 360 hat, glaube weltweit am Anfang einfach wirklich die PS3 zuerst abgehängt, weil die PS3 so mühsam war zum Entwickeln.
Und sehr teuer.
Genau, und die hat dann aber langsam aufgeholt und am Schluss sind sie fast, oder mehr oder weniger gleich gewesen, aber ich glaube in den USA ist es schon so gewesen, dort ist die Xbox, das ist die Ära von der 360 gewesen, aber das ist noch jetzt rückblickend, sieht man das jetzt, betrachtet man das wirklich einfach als, möglicherweise ist es einfach eine Ausnahme gewesen,
ja.
Oder?
Und eben zur PS4-Ära hat dann PlayStation angefangen mit all diesen krassen Exklusivspielen, oder, die sie rausgeholt haben. Und das ist, dann hat sich das Konsolenmodell bewährt. Oder? Dann haben sie wirklich abgehängt. Und im Moment ist es, glaube ich, im Verhältnis von 3-1. Das ist so das Letzte, was ich gelesen habe. Also PlayStation 5 hat sich 3-mal besser verkauft als Xbox Series S und X zusammengenommen.
Das ist schon sehr krass, oder?
Ja, das ist auch, eben, dann musst du halt irgendwann sehen, okay, es macht keinen Sinn mehr in diesem Konsolen-Race mitzumachen. Das ist für uns halt nicht mehr primär, sondern primär für uns ist, das Spiel möglichst viele Leute zu bringen und noch mehr Profit aus diesen Spielen rauszuholen, die ja sehr viel in Entwicklung kosten. Genau, und nachher Sony hat ja kurz darauf, ein paar Tage später, haben sie einen Investoren geholt, oder was war das gewesen?
Ja, ich glaube, anlässlich von diesen Quartalszahlen hat dann der Präsident, der Hiroki Totoki, das ist eigentlich der Präsident von Sony, aber weil ja der Jim Ryan abgetreten ist, ist er jetzt auch der Interimspräsident für PlayStation. Und genau, der hat irgendwie, auf eine Art erfrischend, aber der hat so ganz eine andere Perspektive auf das PlayStation-Business als sein Vorreiter geworfen. Und so ein bisschen sein Fazit war wirklich, der hat die Zukunft relativ kritisch gesehen bei PlayStation. Und es hängt hauptsächlich davon ab, dass die Marge schwindet, die Gewinnmarge von ihren Games. Und dass die Strategie, gerade mit den exklusiven Titeln, eben irgendwie nicht mehr aufgeht. Und es geht das Gleiche nie wie bei der Xbox, oder? weil die Games halt einfach so verdammt teuer sind und du musst den Markt ausweiten, oder? Sonst holst du das Geld nicht rein. Und ja, also du hast gesagt, es hat sich dreimal so gut verkauft wie die Xbox Series. Und sie haben aber ihre Verkaufszahlen jetzt eben auch reduziert, ihre Prognosen, oder? Die sind eben bei 55 Millionen Mal hat sie sich schon verkauft, die PlayStation 5.
Weltweit.
Und weltweit, ja. Und sie sind jetzt eben etwa in der Hälfte, sagen sie, oder? Sind das irgendwie auch, glaube gesagt, sie befinden sich im zweiten Stadium von ihrem Lebenszyklus, nachdem man es dann mal richtig übersetzt hat, weil es ja japanisch war.
Zweiter von wie vielen Stadien?
Schon von zwei. Also,
ach, jetzt ist es in der zweiten Hälfte. Ja, genau.
Ja, genau. Okay. Weil zuerst ist es übersetzt worden, sie sind am Ende von ihrem Zyklus und dann alle schon so, was?
Die japanische Übersetzung ist halt immer schwierig. Da ist immer viel Raum für Interpretation, ja. Je nachdem, wer es übersetzt.
Es hat im Fall in dem Transkript, das ist so ein Interview mit dem Aktionär, hat es unten recht einen grossen Block, wo steht, das ist dann übersetzt und dann hat es diverse Wörter, wo steht, das kann auch anders interpretiert werden. Finde ich sehr lustig.
Sehr genau. Geil.
Aber eben, sagen wir mal, sie sind ungefähr in der Hälfte, oder? Von ihrem Zyklus, muss ich schon ein bisschen drüber. PS4 hat sich 117 Millionen Mal verkauft. Das heisst, PS5 wird wohl die nicht mehr schlagen, oder? Das heisst, sie wird die hinter der bleiben. Und allein das ist ja eigentlich schon so ein bisschen, weil man ja immer, Kapitalismus muss immer alles grösser werden, man muss wachsen und so. Darum ist das schon nicht die... Sieht das relativ kritisch aus. Und eben auch, weil sie die Prognose für das Jahr von 21 Millionen verkauften Einheiten von 25 verkauften auf 21 reduziert haben.
Also 4 Millionen weniger.
Ja. Und zusätzlich haben sie gesagt, es wird da so keine Games geben von Sony Studios. Das ganze Jahr nicht. Das ist natürlich auch, eben, weil gerade sie sonst, du kaufst eine PlayStation für die PlayStation Games. Und jetzt gibt es keine von ihren eigenen Studios. Es gibt schon exklusive PlayStation-Games, aber die kommen nicht von ihren Studios.
Und das ist auch da so. Ein Unterschied, oder? Zu PS4-Entwicklungszeiten, die sind markant kürzer gewesen als für jetzt die neue Konsolengeneration. Das ist unglaublich. Mittlerweile geht es eigentlich mindestens 5, 6, 7 Jahre, je nachdem, für ein AAA-Spiel, bis es entwickelt ist. Und wenn da irgendwann mal etwas gecancelt wird oder irgendetwas verschoben wird, dann ist halt die riesige Lücke, oder, wo nichts rauskommt, wie bei Sony jetzt.
Genau, und auch die Risiken und so. Also ich habe jedenfalls gerade auf das Meeting angedeutet, dann ist dann der Aktienwert oder Marktwert um 10 Milliarden gefallen, weil da die Aussichten auch ein bisschen düster sind. Und die ganze Ding bei PlayStation sieht aber auch ein bisschen düster aus. Oder? Sie haben ja zuerst viel Geld, hat man dann gedacht, macht man mit so Live-Service-Games, die einfach immer laufen. Hat ganz, ganz viele von denen angekündigt, weil die machst du einmal und dann lieferst du einfach immer Inhalt. Die Leute kaufen Sachen in diesen Games und so kannst du einfach sozusagen Geld drucken, wie es Fortnite macht. Aber geht offenbar auch nicht auf. Destiny ist, läuft aber nicht mehr so rund. Dort haben sie diverse Leute entlassen. Und das war echt nur der Vorzeigetitel gewesen. Und dann eben der Last of Us Multiplayer-Titel hat man ja einfach eingestampft.
Mhm. Bin immer noch traurig und enttäuscht. Ja.
Aber eben, das grösste Ding ist wirklich, dass mit den Exklusiv-Games, dort macht PlayStation vor allem Einzelspieler-Games.
Okay. Und wie viel haben sie verkauft?
Hat sich dort wirklich rauskristallisiert, die haben eigentlich ein riesiges Dilemma. Spider-Man 2 zum Beispiel, ein riesiger Erfolg gewesen, oder? Hat sich herausgestellt, dass es etwa 300 Millionen gekostet hat. Und dass sie haben mindestens 7 Millionen Einheiten müssen verkaufen, nur zum Break-Even machen.
Das ist
mega viel. Und ich habe bei Statista gesehen, dass sie doch bei 10 Millionen jetzt sind, aber im Fall, die haben doch eine relativ kleine Marge, oder? Und das heisst, das Risiko ist extrem gross, oder? Es kostet Millionen. Du hast über die ganze Zeit von diesen, weiss nicht, 4, 5 Jahren so eine Entwicklung, ist einfach nichts. Und wenn das floppt, oder? Das reisst dich gerade mit, oder?
Das Studio jetzt, je nachdem weg, also der ist Insomniac Games je nachdem weg.
Und jetzt eben zum genau, und jetzt zum Vergleich. Uncharted 2, das ist 2019 oder irgendwie so rausgekommen. Was denken ihr? Und das ist dann
Mensch,
2, Uncharted 2.
2009 in dem Fall.
Ah, 2009, ja stimmt, nicht 19, 9. Ja, genau.
Keine Ahnung.
Lang her, das ist dort so der Vorzeigetitel für PlayStation 4. Und, ich glaube, 4. Ich kann es durchnehmen mit der Konsole.
Das 3 ist das gewesen, auf der PlayStation 3.
Ah, das ist schon so lang her. Ja, was denkt ihr, hat das gekostet?
Wenn Spider-Man 2 300 Millionen teuer ist. Ja.
Es ist sicher teurer geworden. 50.
Du sagst 50 Millionen.
Weniger.
Nur weniger.
Viel weniger.
Und du, Luca? Millionen hat es gekostet und es hat sich 6 Millionen Mal verkauft.
Und das heisst, also
der Gamepreis ist praktisch der gleiche. Der hat ja nur gering aufgeschlagen. Das heisst, also, und wenn du das jetzt umrechnest, noch mit so der Teuerung und so, also das, der Profit ist so viel grösser gewesen, oder? Als heute, oder? Und darum eben, die haben jetzt im Game-Bereich nur noch so eine Marge von 6%. PlayStation, statt 9%, glaube ich, vor einem Jahr. Und bei Sony ist PlayStation sozusagen die Geld machen. Ja, eben, und wie gesagt, es ist, eigentlich haben sie schon alles gemacht, sind ja schon, die Games sind teurer geworden mit der PlayStation 5, ihr Abo, das PlayStation Plus, ist auch teurer geworden.
Also eigentlich das, was Microsoft gesagt hat, oder? Wir können alles teurer machen. Mhm. Oder wir können probieren, auf mehr Plattformen zu gehen.
Die Konsole ist auch schon teurer geworden. Genau, da 2022 sind wirklich alles rausgetan. Und darum haben sie jetzt auch bekannt gegeben, dass sie einen stärkeren Fokus auf PC-Release legen. Und sie haben es nicht klar gesagt, aber es deutet darauf ein, weil früher haben sie gesagt, mindestens ein Jahr zwischen dem Singleplayer-Release auf der Konsole wie auf dem PC. Und jetzt deutet alles darauf ein, dass es viel kürzer wird sein oder möglicherweise am gleichen Tag, weil dann der ganze Hype um ein Game, oder, wenn der ist, und beim PC kommt es nächstes Jahr später, dann ist der Hype einfach nicht mehr da. Und das funktioniert dann einfach irgendwie nicht so. Und eben zum Beispiel Helldivers 2 ist jetzt zeitgleich rausgekommen. Das ist ein Millionenseller. Der läuft ja unglaublich gut, oder?
Das wäre niemals so im Gespräch gewesen, wenn es jetzt nur auf der PlayStation wäre rausgekommen. Das ist definitiv genau. So. Ja. Aber hey, ja, das ist eine Frage. Wo oder die Frage, ob jetzt, vor allem bei PlayStation, die ja so lange an dieser Exklusivität festgehalten haben, oder wenn jetzt Day-and-Date PC-Releases kommen, ob sich das auf lange Sicht wird lohnen, weil sie halt mehr Profit machen, mehr Leute erreichen, aber halt eben die Frage ist, wie stark tust du den Brand schwächen, der PlayStation-Brand, PlayStation-Konsole-Brand, oder das Konzept, und bin ich gespannt, was für Auswirkungen das wird haben auf lange Sicht. Kurzfristig sicher, da wirst du viel mehr, eben viel schneller das Geld können zurückholen, Investitionen zurückholen. Aber ich bin sehr gespannt, wie es dann langfristig wird aussehen und eben welche Rolle die Konsole bei PlayStation wird einnehmen.
Was ich mich gefragt habe, ist so, der ganze Gaming-Markt ist ja eigentlich grösser geworden, es ist ja mehr Geld rum. Warum geht denn jetzt der Konsolenmarkt so zurück? Warum ist das so schwer dort? Also, weißt, ist die Konkurrenz grösser? Haben die Leute mehr Ansprüche und musst mehr investieren in ein Game? Oder fließt es ab in den PC-Bereich?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dort haben sie eben gemerkt, dass das eben nicht ein Konkurrent ist, genau. Ein direkter. Oft kaufen die Leute sogar doppelt, weil einfach die PC-Spieler haben oft eine Konsole. Wenn es dann gleich noch auf dem PC, weil es dann nachher besser aussieht und läuft. Also ich glaube, ein grosser Grund ist wirklich einfach, weil irgendwie Games immer teurer werden und ich muss das mal recherchieren und vielleicht mal zu dort etwas dazu machen, weil ganz so genau weiss ich nicht, warum das wirklich so ist, aber vielleicht haben sie sich auch selber zugeschrieben, weil bei Spider-Man zum Beispiel hat es ja noch so ein Zwischen-Spider-Man gegeben, Miles Morales, das war eigentlich wie ein Add-on gewesen, aber ein Standalone und das ist wie viel, 2 Jahre nach dem Spider-Man 1 kommt.
Relativ schnell, ja, voll.
Und das war halt, weißt, ein bisschen kompakter gewesen. Und ich glaube, dort war dann die Marge viel höher gewesen, weil sie haben. Und so sind früher Games öfters gewesen. Dort hast du ja irgendwie auch grosse Games in viel geringeren Abständen bekommen. Und ich weiß auch nicht, vielleicht versucht man wirklich zu sehr so uhr epische Games immer machen, wo halt eben, dann müssen die Huren mega lang daran arbeiten und dann, wenn es einfach. Ja, wenn du es dann nicht irgendwie 10 Millionen Mal verkaufst. Und ich meine, das ist halt ein super Risiko, oder? Und
das ist ein grösser Wahnsinn
absolut, in den Games. Absolut, ja. Und was man auch muss sagen, der Konsolenmarkt ist, also der ist nicht kleiner geworden, der ist über Generationen hinweg ist eigentlich konstant geblieben, also von der Anzahl Konsolen, die sich verkaufen. Man kann irgendwie sagen, wenn man so pro Generation anschaut, sind es ungefähr 200 Millionen Konsolen, die verkauft werden. Die Aufteilung zwischen den drei war immer ein bisschen anders gewesen. Aber es sind ungefähr 200 Millionen, oder? Und das wird einfach nicht grösser. Dort kannst du nicht wachsen, du kannst nicht mehr Leute erreichen. Und wenn du nicht kannst wachsen, aber die Entwicklung der Games immer teurer wird, musst du halt irgendwie auf andere Art und Weise mehr Leute erreichen. Und das ist, glaube ich, das ist das. Oder der Konsolenmarkt stagniert, Entwicklung wird teurer, also muss man irgendwo anders hergehen. Oder kleinere Games machen. Eben, kleinere Games, die weniger kosten, die sich weniger viel mal müssen verkaufen müssen.
Das ist aber ein bisschen schwierig, um da wieder zurückzugehen, oder? Sorry.
Ja, und also die grossen Games haben natürlich für sie den Vorteil, dass das nicht jeder kann. Also das ist so ein bisschen ein Monopoly, habe ich das Gefühl. Grossen Games, da musst du einfach die Mittel haben.
Ja.
Und dann hast du so wie, dann bist du wirklich konkurrenzlos. Und wenn du anfängst, kleine Games machen, dann ja, dann, das kann ja blöd gesagt jeder. Und dann hast du einfach einen riesen Konkurrent. Könnte das ich mir stimmt. vorstellen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich glaube auch, all die grossen Firmen, das sind ja alles Aktiengesellschaften, oder? Und das heisst, die müssen immer von den Aktionären rechtfertigen. Und es muss ja irgendwie, es muss alles immer gross sein und grösser werden und mit Gewinn abwerfen. Und wenn ja, eben, wenn du dann halt irgendwie sagst, ja, das Jahr bringen wir einfach, ich sage jetzt dumm gesagt, wir haben EA sagt, wir bringen hier 3 Indie-Games. Und die haben dann zwar irgendwie, sagen wir, eine höhere Marge, aber eben insgesamt bringen sie dann vielleicht weniger rein an Profit, oder? Also an Gewinn. Ja, eben, das funktioniert vermutlich auch nicht. Das heisst, sie müssen nicht mit den grossen Kellen schöpfen, oder?
Ja. Außer Nintendo macht irgendwie, was sie will und sind sie erfolgreich. Ja. Und macht ihr eigenes Ding. Weit entfernt von allen anderen. Bin ich auch gespannt. Ich glaube, bei Nintendo kann ich mir nie vorstellen.
Ja, sie haben sich halt auch genauso positioniert in einer Ecke, wo einfach niemand anders ist und wo es einfach konkurrenzlos sind. In dem Family-Friendly-Ecke irgendwie. Und auch so, dass außer eben weg von dem ganzen AAA-Wahn und jedes Game muss reinhauen. Also, ich meine, ich kritisiere die ganze Zeit, wie all die neuen Pokémon-Filme eigentlich recht trashig sind, wirklich minimalistisch sind. Aber sie können sich genau das erlauben. Es kostet nichts und die Leute kaufen es mit Millionen ein. Es macht Umsatz wie blöd und sie haben wahrscheinlich auch einfach begriffen, was eine Konsole, warum Konsole so erfolgreich ist, oder? Wenn du überlegst, Konsole tust du eigentlich am grossen Fernseher und wenn du einen grossen Fernseher hast, dann kannst du es auch mit mehreren Leuten lokal spielen. Das kannst du ja am PC, an deinem Monitor nicht wirklich. Du kannst online spielen natürlich, aber lokal mit anderen Leuten zusammen ist schwierig und das ist das, was halt eine Konsole mega auch ausmacht oder mega erfolgsgrundsicher ist, dass eine Konsole, hey, das hast du am grossen Fernseher, das kannst du mit Leuten zusammen spielen und genau das Prinzip macht Switch zu. Ja, zu seinem Zugpferd, oder?
Ich habe das Gefühl, es ist nicht einmal das. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich meine, so richtig weiss es niemand, sonst würden wir es alle versuchen zu machen. Aber ich glaube, dem Samuel gehen wieder die virtuellen Ballons aus seiner Webcam.
Was ist passiert?
Dort wäre meine Vermutung einfach, dass ich glaube, die haben das Glück gehabt und auch das Huren gehegt und pflegt, dass sie sehr, sehr früh dabei gewesen sind. Sie sind natürlich vor Xbox und PlayStation in dem Business gewesen, haben dort mega gute Marken geschaffen mit Zelda, Mario und all dem und haben die können kontinuierlich in einer guten Qualität weiterliefern, sodass einfach irgendwie Generationen einen Bezug haben zu diesen Marken. Und ich glaube, das ist so gereift, wie ein Wein, oder? Nein, aber wirklich, ich glaube, da haben sie einfach etwas, was halt die anderen nicht können und auch nicht reproduzieren können, oder? Klar, PlayStation kann auch das Uncharted und so, aber das wird nie, nur schon, weil es halt viel, viel grimmiger ist als jetzt in Super Mario und das eben auch für Kinder geht, haben die so ein Alleinstellungsmerkmal, halt ihre Games, was eben gezüchtet haben über... wie viele Jahre sind jetzt die schon? Jetzt, sagen wir in den 80er, also eben, die sind schon 40 aber Jahre dort dabei, oder? Und
ich habe eben schon das Gefühl, es hat ein bisschen angefangen bei Nintendo, also der Siegeszug irgendwie, oder der Siegeszug, wenn man so kann sagen, dort, wo wirklich so die Marken, wo ich das Gefühl habe, mit einem GameCube, mit einem auch mit der Nintendo, oder es ist immer so das Wettrüsten, und es ist immer da gewesen, ich weiss auch in meiner Kindheit, Nintendo ist immer da gewesen, hat immer so einen gewissen Platz gehabt, aber das, was wir jetzt irgendwie, der Erfolg, den wir jetzt erleben, ist irgendwie so, irgendwie richtig losgegangen, seit sie halt, ja, mit der Nintendo Wii irgendwie gesagt hat, wisst ihr was, macht ihr euren Schwanzvergleich dort, wir machen unser eigenes Ding und wir machen das gut, oder? Also irgendwie, also es stimmt sicher beides, auch das, was du gesagt hast, absolut, aber ich glaube, es spielt irgendwie auch eine Rolle, wie sie ihr Konsolenkonzept wirklich ein bisschen losgelöst haben, geschafft, erfolgreich loszulösen, von dem eben grösser muss, es muss immer grösser und grösser und besser und Triple-A-iger werden. Quadruple A haben wir jetzt neuerdings auch. Also.
Das ist sicher so. Aber eben jedenfalls, also ich glaube, die Branche ist definitiv im Wandel und das wird schon noch interessant und ich kann mir vorstellen, dass es an ein paar Stellen wird kosten, den ganzen Umbruch. Ja, komm, ich würde sagen, wir haben lang genug darüber geredet. Jetzt wollte ich ja noch ein bisschen wissen, für was ich mein Geld am besten kann ausgeben im Kamerabereich.
Und du gespart hast, oder bei der Konsole.
Genau, das habe ich extra lang gespart dafür. Und darum gehen wir auch weiter zu der Hardware.
Neue Hardware
von uns getestet.
Ja, als Slow Food für Bilder haben wir es beschrieben und es geht eben um Mittelformatkameras und Fine Art Printer. Und ja, das Thema hat sich ergeben, weil der David hat wieder mal eine ganz besondere, ausgefallene Kamera getestet und der Samuel gleichzeitig überteuerte Printer. Und ja, da haben wir uns gefragt, was ist das für ein Hobby, wo man so viel Geld ausgibt für Sachen, die man vielleicht gar nicht braucht? David, wieso machen wir das?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich mache das ja einfach, weil ich es halt gratis machen kann.
Okay. Sehr gut.
Für wenn ich jetzt müsste, ich meine, die Hasselblad-Kamera, die ich jetzt hier getestet habe, die kostet 8.345 Franken.
Für das könnte man ganz viel PS5s kaufen.
Richtig. Und dann hast du noch kein Objektiv. Oh. Das kostet dann je nachdem nochmal einen mittleren vierstelligen Betrag. Und ja, es ist eine gute Frage, wieso macht man das? Also man muss dann auch noch sagen, die Kamera kann dann auch vieles nicht oder auch gar nicht mal so gut.
Also sie kann ich kaufen?
Sie ist langsam, sie hat kein Video, sie hat keinen Sucher, sie hat keinen Bildstabilisator. Und du denkst so, für wer ist das? Und ich habe sie dann aber beim Ausprobieren schon auch sehr schätzen gelernt. Gerade weil sie so etwas komplett anders ist als alles, was man so kennt. Und gerade die Langsamkeit, das hat natürlich auch etwas für sich, oder? Also in dieser Welt, wo jede Sekunde Milliarden von neuen Handyfotos kommen und gemacht werden und so, hat das irgendwie so etwas völlig Entspannendes, dass du läufst da so. Man muss vielleicht mal sagen, wie die aussieht. Das ist so eine Kamera, die sieht aus wie eine Kamera von, ich würde sagen, 1950. wo du so die alte, wo du also von oben reingeschaut hast und dir quasi das Bild angezeigt hat auf dem
Schachzucher ist das gewesen.
Ja, damals, genau. Danke. das funktioniert da ganz ähnlich. Du klappst eigentlich einen Bildschirm aus und schaust dann von oben auf den Bildschirm und wanderst da so ein bisschen durch die Gegend und ab und zu drückst ab und das geht alles ganz langsam und du musst sehr vorsichtig sein.
Sie hat ja nicht einmal standardmäßig nicht einmal eine Halterung. Also sie ist wie so ein viereckiger Klotz.
Ja. Es ist so ein Würfel. Es ist relativ klein, vor allem für eine Mittelformatkamera. Aber dafür ist es auch zum Bedienen so ein bisschen, es hat einen Knopf zum Draufdrücken. Das ist der Auslöser. Und dann hat es noch ein Rädchen rundherum. Und dann hat es auf der Seite noch einen Knopf. Und das ist es dann etwa gewesen. Das heisst, du hast dann auch Mühe, so die richtigen Einstellungen das genau so anzubringen, wie du willst. Und es ist aber total, es hat so etwas völlig relaxed. Und wenn dann am Computer, also der Bildschirm ist auch, finde ich, gar nicht mal so gut. Aber wenn dann am Computer die Fotos anschaust, dann musst du sagen, also ich habe noch nie so etwas gesehen. Das ist der Hammer.
Ja, also der Sensor der kennt man schon aus ganz vielen anderen Mittelformatkameras. Das ist der 100-Megapixel-Sensor und der ist unvergleichlich. Also das ist wirklich ein Wahnsinn, ja.
100 Megapixel und mit diesen Objektiv hast du dann tatsächlich die 100 Megapixel. Also es ist nicht nur Theorie. Wenn du voll reinzoomst, ist immer noch alles komplett scharf. Das finde ich unglaublich. Und die beiden Sachen, so die merkwürdige Bedienung, das merkwürdige Aussehen und die Hammer-Bildqualität, das ist die Kombination aus den beiden, das ist so seltsam. Ich weiß nicht, wer das kauft. Ich habe keine Ahnung. Aber ich finde es total faszinierend. Ja.
Es ist mit vielen von den Mittelformatkameras, oder geht ein bisschen in die Richtung, dass du ja du zahlst eigentlich dafür, dass sie weniger kann, auf einem gewissen Level mindestens. Oder? Mhm. Also Bildqualität ist noch grossartig, aber so das Handling, es ist alles langsamer und meistens ein bisschen schlechter als bei den anderen Kameras. Ich glaube, man darf die halt wie nicht als Werkzeug sehen, wie die meisten anderen Kameras, also für Profis, sondern so als, so nicht, als Kunst, ja, Kunstwerkzeug, wie also als Pinsel oder so als Inspiration ja. irgendwie.
Aber das ist ja gerade der Punkt eigentlich, wo eigentlich auf alle, grob gesagt fast auf alle Kameras mittlerweile eigentlich zutrifft, weil eben die für die Mehrheit der Leute hat sie einfach das Smartphone komplett abgelöst. Oder? Wo wir früher mit der Familie Pferix gegangen sind, da hast du eine Kamera dabei gehabt, mit einem Film und die hast du durchgelassen. Und jeder hat eine Kamera gehabt. Also, was gehört, jede Familie und jeder Mensch, der mit Pferix gegangen ist, hat eine Kamera gehabt. Und eben, heute ist es so, dass mega viele sind zu bequem dafür, obwohl jetzt von euch da hat, glaube ich, jeder noch eine, außer ich. Und hast du auch eine, Luca?
Was? Eine Kamera, oder?
Ja, hast du noch eine?
Nein.
Ah, du auch nicht, okay.
Nein.
Die anderen drei haben noch eine. Aber eben, ich habe schon das Gefühl, dass du das, was du ansprichst, das betrifft, was ist das, so ein bisschen mehr und mehr alle Kameras eigentlich, dass es eben, es wird einfach immer mehr zum Hobby und zur Nische, oder? Aber halt so etwas, wo du lässt dich drauf ein und das eben ist dann ein Hobby.
Ich glaube, es gibt halt wie eine andere Abstufung heute, oder? Früher eben hast du auch als für die Ferienfotos oder so hast du irgendwie eine Kamera gebraucht. Das brauchst du heute nicht mehr streng genommen, wenn du ein Smartphone machen willst. Und jetzt gibt es wieder die drei Stufen. Ich brauche es einfach nicht, weil das Smartphone langt mir. Dann gibt es irgendwie die nächste Stufe. Ich bin wirklich ein Profi-Fotograf und ich brauche ein Werkzeug. Zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie Bilder machen, weißt du, von Produkten für Artikel, dann brauchst du einfach ein Werkzeug. Und dann gibt es so also die, ich will wirklich fotografieren als Hobby. Und dort kannst du halt dann beliebig viel Geld ausgeben und hast auch ganz andere Ansprüche als ein Profi. Es ist dann, ja, muss schon irgendwie funktionieren, aber das ist wie nicht Priorität. Es muss sich einfach gut anfühlen und es muss Spass machen. Der Prozess vom Fotografieren muss Spass machen.
Ja, und das absolut, macht ja die, glaube ich, offenbar, die Hasselblatt.
Ja, ich finde schon, ja. Also wir haben ja so auch schon ausprobiert, beide, Samuel und ich, mit Film fotografieren. Und dort hast du das ja auch, dass du quasi zur Langsamkeit gezwungen wirst. Und dort finde ich es dann auch, dort ist es mir ein bisschen zu extrem. Das ist dann auch nach dem Fotografieren noch tagelang warten, bis du überhaupt etwas siehst. Und dann ist es ja noch lange nicht fertig. Dann musst du noch die Bilder irgendwie Abzüge machen oder digitalisieren und so weiter. Aber da finde ich jetzt, das ist so ein Mittelding, das mir sehr zusagt. Du hast dann das Resultat doch in nützlicher Frist und kannst es anschauen. Und doch ist es nicht so hektisch. Ich finde ja, den Prozess vom Fotografieren sehr cool mit dem Teil.
Ja, und sonst musst du halt, in deiner Wohnung ist sicher noch Platz für einen Darkroom, zum Fotos selber entwickeln.
Ja, genau, ich habe noch so eine Rumpelkamera.
Ja, perfekt. Ja, und sonst muss man sich eben so einfach fette Printers kaufen, wie es der Samuel da die Haus probiert hat.
Ja, das geht natürlich dann in die gleiche Richtung. Das ist ja so etwas, das macht rational gesehen sehr wenig Sinn, oder, zum Fotos selber drucken. Und ich rede jetzt auch nicht von irgendeinem 200 Franken Multifunktions-Canon, wo du noch ein Fotopapier reinlassen kannst, sondern wirklich von diesen Fine Art Printer heissen die. Das sind dann so recht mächtige Geräte, die können auch grösser drucken, meistens bis A2. Und die sind dann wirklich, die brauchen den halben Tisch, kosten auch irgendwie mal einen Tausiger für den Drucker. Und dann bist du noch nie nicht, weil jedes Papier kostet mehrere Franken, die Tinte ist teuer und so weiter. Also, es kostet wirklich einen A3 Print, also so einen relativ grossen, musst du etwa 10 Stutz rechnen pro Print. Und das lohnt sich auch wirklich nur, wenn du das viel machst, weil sonst kannst du einfach deine Fotos irgendwo anschicken. Es gibt ja heute ganz viele Online-Anbieter, wo du dann irgendwie Prints bestellen kannst und die machen das auch zum Teil sehr gut, kannst es noch rahmen lassen und so weiter. Oder du kannst auch in eine Druckerei gehen, physisch mit was kann nicht, deinem USB-Stick und kannst das dort drucken lassen. Und dann wird das auch extrem gut. Und wenn das jetzt wirklich, ich weiss nicht, 3 Prints im Jahr willst, zum Aufhängen deiner Wohnung, oder dann machst du es viel lieber so. Aber es hat halt irgendwie gleich auch etwas, wenn man es kann, selber machen. Und das ist ja da wieder, das ist völlig irrational, aber es macht halt einfach Freude. und da kannst du mir nicht so recht sagen, ja, es lohnt sich nicht. Da haben Leute in meinem Artikel unten kommentiert, ja, es sei teuer, aber eben für sie sagt das halt einfach ein Hobby und sie haben einfach Freude dran und sie verlochen eh schon sau viel Geld in der Fotografie. Und eben, das ist genau das. Wenn du dann anfängst, irgendwie Mittelformat-Kameras kaufen oder überhaupt schon richtige Kameras mit Objektiv, ich meine, da verlochst du Tausende von Franken. Und da kann ich das dann schon verstehen, wenn du jetzt noch sagst, ich will die Bilder dann wirklich physisch sehen und ich will das selber können machen, ich will die Kontrolle haben darüber, ich will irgendwie das Papier können auswählen, das ich will. Und das ist dann schon mal irgendetwas anderes, als wenn du einfach etwas bestellst und es kommt dann in der Post. Du verstehst das schon.
Aber du musst schon nicht noch Sachen einstellen, weil ich meine, das Papier und so kannst du ja theoretisch beim Online-Druck, das kannst du ja dann oft auch auswählen.
Ja, natürlich nie in dieser Breite. Also wenn du jetzt in die feine Art Papier reingehst, zum Teil haben die so gewisse Auswahl noch. Jetzt geht aber David gerade ein paar Löhne ab, sorry. aber du hast natürlich, wenn du die selber kaufst, eine riesige Auswahl. Und das ist dann zum Teil auch sinnlos, finde ich. Weißt, das sind dann so ganz dicke, strukturierte Papiere. Wie in einem Museum zum Teil. Und das hat aber schon etwas. Das ist halt so eine ganz andere Haptik. Und ich glaube, es ist mehr einfach der Prozess vom Drucken, der halt Spass macht. Also es ist sau kompliziert. Ich schreibe gerade einen riesen Artikel über Farbmanagement und das ist, also das willst du keinem antun eigentlich. Aber wenn es eben dann klappt, dann ist es dafür irgendwie umso schöner. Das ist auch vielleicht beim Fotografieren ein bisschen so. Oder wenn etwas schwierig ist und du dann aber den Erfolg hast, dann ist es halt umso besser. Dann ist irgendwie das sehr befriedigend.
Also ist das auch etwas, wo... Sorry, nur weil die Hasselbad kostet jetzt ein bisschen mehr. Das scheint mir jetzt noch die Drucker in einem bezahlbaren Bereich. Ist etwas, was du überlegt hast, wirklich dann auch zu kaufen für dich?
Ich habe früher mal einen gehabt, auch einen A3-Printer. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt nochmal machen würde, einfach aus Platzgründen. Also, weil du brauchst wirklich, wenn du dann eben noch das Papier willst, auf dem Tisch haben und vielleicht den Arbeitsplatz auch gerade neben dem Drucker und so Sachen. Also, da musst du einen Esstisch voll Platz, musst einfach mal können irgendwo in deiner Wohnung noch aufbauen. Und dann ist ja die Frage, ja, was machst du denn nachher mit den fertigen Prints? Und dort struggle ich am meisten, weil ich habe dann, ich habe jetzt irgendwie recht viel für die Artikel, habe ich da printet und gemacht und tue. Und die sind alle schön, aber was mache ich jetzt mit denen? Oder ich kann die nicht alle in der Wohnung aufhängen, dann muss ich die ganze Wand tapezieren, das ist auch nicht schön. Und ich habe eh schon andere Sachen, die ich eigentlich gut finde an meinen Wänden.
Du hast doch relativ weiss noch deine Wand hinten dran.
Ja, alles leer. Du kannst es verschenken, oder? Das ist natürlich schön, wenn du wie ein Print kannst verschenken, aber das machst du dann doch auch relativ selten, sage ich jetzt mal. Und sonst landet die halt dann einfach wieder in irgendwelchen Boxen. Und vielleicht nimmst du den mal vor und du schaust es an. Aber ich glaube, das machst du dann gleich auch relativ selten. Ja. Darum, der Sinn und Zweck, der geht mir schon ein bisschen ab. Darum, ich weiß nicht, ob ich jetzt mir noch so einen Printer kaufen will. Aber ich verstehe jeden und jede, der das macht. Sagen wir es so. Mm.
Ja, und sonst nimmst du, kaufst du einen wie ich für 100 Stutz. Der kann dann nur so Postkarten Bilder drucken. Aber das ist dann okay für so.
Aber das ist ja schon schön, oder? Kind. Also, weißt du, ich finde halt schon, es ist irgendwie etwas anderes, wenn du das Ding in der Hand hast, wenn du das Bild in der Hand hast und vielleicht. Auch nur schon, wenn du kannst einen Kühlschrank klatschen für 2 Monate. Du schaust halt mehr an, du schaust irgendwie bewusster an. Hingegen auf dem Handy, ich meine, ich habe tausende Bilder aus irgendwelchen Ferien. Sie sind alle nicht kuratiert, nicht sortiert. 7-mal das Gleiche. Ich meine, das Gold ist nicht mehr rauf. Also.
Stimmt.
Ja, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Es ist so ein bisschen eine Entwertung. Das ist alles einfach irgendetwas und vor allem viel zu viel. Und nur schon durch das, dass du überhaupt musst auswählen, was jetzt ausdrucken, triffst halt schon mal eine Entscheidung. Und das ist dann auch von dort her etwas wert. So, das habe ich jetzt entschieden, das ist mein Bild. Und dann je komplizierter das ist, ich glaube, desto wertvoller wird es dann emotional auch. Es ist, glaube ich, am Schluss fast, wie wenn du das Bild selber gemalt hast. So.
Ah ja, das beschreibt es echt gut, ja.
Ja.
Und den ganzen Aufwand, den du hast.
Ja. Und es ist objektiv, ist es wegen dem vielleicht auch gar nicht besser, das muss man auch sagen.
Nein, ja, genau.
Und es gibt auch andere Methoden, oder wie du das kannst machen, wenn du die Selbstdisziplin hast. Ich meine, du könntest ja einfach sagen, auch beim Fotografieren ist es ja so, oder die Kamera, die zwingt dich zur Langsamkeit, zur Sorgfältigkeit, zur Auswahl von etwas und nicht einfach drauf los fotografieren. Und das könntest du ja auch machen, das könntest du mit deinem Smartphone machen, oder? Du könntest sagen, so, ich nehme mir jetzt Zeit und ich tue das jetzt ganz sorgfältig frame und drücke einmal ab. Aber du machst es halt nicht. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, dass du einfach schon gar nicht die Möglichkeit hast, dann zwingt es dich einfach dafür. Oder vielleicht, keine Ahnung, es gibt sicher Leute, die können das. Ich kann es nicht.
Nein, ich kann es nicht. Ich auch nicht. Das war schon der Grund, wieso ich mir für die Japan-Ferien so einen Ricoh gekauft habe und das Handy bewusst in die Tasche gelassen habe, wo ich nicht die ganze Zeit abdrücken wollte, sondern eben mir auch Zeit nehmen, wenn ich irgendetwas fotografieren will und so bewusst machen. Und das kann ich definitiv auch mit dem Handy nicht. Es graut mir aber so, wenn ich so zurückscrolle und schaue, wie viele Fotos das ich habe von dem gleichen Motiv und alles zugemüllt. Und, ja. Immerhin wird es mit Google Fotos und so Zeug wird es immerhin so ein bisschen für dich kuratiert mittlerweile, dass es nicht komplett irgendwie in einem schwarzen Loch verschwindet, sondern ab und zu, hey, vor 7 Jahren ist das und das passiert, schau mal, das ist doch eine schöne Erinnerung. Immerhin das, aber eben klar, wenn es wirklich vor dir hast, haptisch hast, ist nochmal schon etwas Cooleres.
Ja, eben, und sonst, wenn ihr interessiert seid, dann hat der Samuel seinen Artikel, ist auf der Webseite, könnt ihr seine Printer anschauen und David, dein ist auch schon drauf.
Der ist auch schon drauf, ja.
Also, wenn ihr das Spielgeld habt.
Aber ich muss auch wirklich sagen, zum langsam Fotografieren musst du keine Kamera für 8'000 Franken kaufen. Du kannst auch auf Ricardo einen alten Spiegelreflex aus den Nullerjahren.
Aber ich glaube, der Unterschied ist eben, dass du, wenn du das machst, das stimmt, aber dann ist es eben auch wieder nichts wert. Und weil du es dann eben für vielleicht 200 Franken gekauft hast, brauchst du je nachdem einfach nicht. Und wenn du etwas kaufst für 8'000 Franken, dann musst du fast.
Ja, das ist genau. So. Ja. Dann musst du sie auch gut finden. Ja. Das kann gar nicht anders sein.
Ja, genau. Das ist wie Kaffeemaschine, und ich kann bringen 4'000 Stutz. Dann musst du Espresso trinken.
Genau.
auch wenn du nicht schlafen willst. Ja, also gut, das wäre es mit dem Hardware-Teil. Dann, genau, der David und der Samuel, die haben keine Lust mehr, zum Weitermachen und mit uns lustige Sachen zu reden. Darum sind sie
nachher weg. Keine Ahnung. Ja.
Nein, keine Lust. Genau. Aber der Luca und der Domi, wir reden noch weiter über Avatar und über Games. Und genau, sind gerade wieder da. Bis nachher.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Wie big ist dein Big Screen momentan eigentlich, Luca?
Das kommt immer unerwartet jetzt.
Wieso tickt mein Kopf so, dass ich die Frage gerade völlig falsch verstanden?
Es tönt ein bisschen obszön, aber...
Es hat sehr obszön tönt, aber ja, im Moment 65 so.
Ah, okay. Also so Mittelformat.
Es ist im Moment wirklich Mittelformat, finde ich. Also, ich habe es gerade wieder letztens gemerkt, Anfang der Woche bin ich ja in Frankfurt gewesen, bei Samsung und bin vor all diesen Fernsehen gestanden und habe irgendwie gedacht, so, ja, der 65er da sieht schon noch geil, also sieht schon noch ein bisschen klein, dann schaue ich unten rechts so, ah, das ist 75 Zoll. So. Fuck, man. Dreh ich rum, schaue ich wirklich nach der 65 Grad. Aber das ist doch ein 55 Zöller.
Was ist das? Ist das so 77, 75? Ist das so Standard mittlerweile? Oder?
Also nein, Standard, das, was man mir sagt, ist, dass man bei uns die meistverkaufte Größe ist so zwischen 55 und 65 Zoll. Ah, okay, das ist so ein die goldige Mitte im Moment. Exactly. Und 75 ist so, aber es geht eben, es wird immer grösser. Ich meine, also, oh Gott.
Ja, wie groß ist denn die Avatar The Last Airbender, die neue Netflix-Serie, wo die Filme von dem legendären Anime Nein, ist es wirklich Anime?
Es ist eigentlich kein Anime. Also es ist schon sehr Anime-inspiriert, aber es ist eine amerikanische Serie. Es ist eine Nickelodeon-Serie und darum eben überhaupt nicht zu verwechseln jetzt mit dem James Cameron seinen blauen Avatar, Manly Avatar, The Last Airbender ist 2005 zum ersten Mal gelaufen im Fernsehen und hat 3 Staffeln gegeben und es hat meine Jugend wirklich recht lang begleitet. Ich weiss nicht, wie es bei euch, habt ihr das auch geschaut damals?
Mehrfach, ja. Das ist, finde ich, eine der besten Trickfilmserien, die es gibt.
Nein, aber gar nicht. Und darum bin ich gespannt, was du zu dem sagst. Und je nachdem würde ich mit der Trickfilmserie anfangen oder der Netflix-Serie, die jetzt rausgekommen ist, anfangen zu schauen. Weil die Welt und so, was ich von dem gesehen habe, hat mich eigentlich immer interessiert, aber ich habe es aus irgendeinem Grund nie anfangen zu schauen. Darum bin ich gespannt, was du jetzt erzählst und wenn du mir vielleicht am Schluss einen Tipp geben könntest, was ich als erstes soll anfangen.
Ja, sehr gern, weil, ja, eben, also, ich meine, gerade, ich frage mal dich viel, wie hast du hast jetzt eben den Zeichentrick auch gesehen, wie, was haltest du von dem Trailer, von dem, was man bis jetzt gesehen hat, hyped, skeptisch?
Hey, nein, ich bin eigentlich auch positiv überrascht, nachdem der Film vom M. Night Shyamalan, oder wie er heißt.
Stimmt, das hätte es ja auch gegeben, ja.
Wirklich visuell ein paar schöne Sachen gehabt, aber sonst eine verdammte Grütze gewesen und wirklich einfach wieder mal nichts geschnallt hat, was die Serie ausgemacht hat. Und da habe ich schon mehr Hoffnungen gehabt, auch weil am Anfang ja die Macher von der Trickfilmserie, so wie ich verstanden habe, mitgemacht haben, bis man sich dann, glaube ich, irgendwie zerstritten hat oder so. Und daneben hat der Trailer visuell super geil ausgesehen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe nur einen Trailer gesehen, dass er die Tonalität hat für mich, er ist ein bisschen zu ernst, hat mich gewirkt. Aber eigentlich sind die Trailer, wenn du jetzt von der Serie schaust, auch noch ernst. Weil die Thematik ist schon, es geht ja um Krieg und so, ist eigentlich auch ernst. Von dem her, eigentlich bin ich sehr optimistisch gewesen, oder vorsichtig optimistisch.
Okay. Also, dann kann ich eine Warnung geben, wo mich wirklich auch als Fan vom Original gesehen und auch ein bisschen so als überprotektiver Gralshüter vom Original bin doch am Schluss sehr erleichtert gewesen, dass Netflix das Ganze nicht so derart komplett in Sand gesetzt hat. Aber ja, gerade weil die originalen Macher, die lange mitgeschafft haben, irgendwann mal gefunden haben, nein, das, was da rauskommt, was Netflix macht, das passt uns nicht, das ist nicht unsere Vision und wir wollen uns von dem distanzieren. Und darum haben sie 2020 im August haben sie das Projekt verlassen. Und das sind sehr, sehr schlechte Vorzeichen gewesen. Aber vielleicht eben wirklich für Leute wie der Domi, die es noch gar nicht kennen, um was geht es. In Avatar The Last Airbender sind die 4 Nationen vom Wasserreich, Erdreich, Feuerreich und von den Luftnomaden eigentlich lange Zeit haben sie in Harmonie miteinander gelebt. Das Besondere in dieser Welt ist, dass gewisse Menschen eben die Elemente können bändigen können, die zu ihrer Nation können. Also ein Erdbändiger, einer, der im Erdreich wohnt, der tut Erde bändigen und so. Und eines Tages aber hat die Feuernation plötzlich gefunden, wir erklären allen anderen Nationen den Krieg. Und damit hat sich alles verändert. Die einzige Person auf der Welt, die sie hätte können stoppen, ist eben der Avatar, der Herr der 4 Elemente. Er ist der einzige Mensch, der eben alle 4 Elemente kann bändigen. Und das macht ihn eigentlich quasi zum Superman von dieser Welt. Aber wo die Welt ihn am meisten gebraucht hat, ist er plötzlich spurlos verschwunden. Und 100 Jahre später ist die Welt von den 4 Nationen halt eben in einen Krieg gestürzt, die Welt, eine unterjochte Welt. Und eines Tages findet die junge Wasserbändigerin die Katara und ihre Brüder, der Sokka, den neuen Avatar. Ein junger Luftbändiger namens Aang und der Letzte von seiner Art. Warum er der Letzte ist, hat wohl auch mit der 4 Nationen zu tun. Und ja, obwohl seine Fähigkeiten natürlich erstaunlich sind, muss er noch einen Haufen lernen, um die Welt zu retten. Das ist ein Zitat für die Insider. Und Netflix muss es am Anfang, glaube ich, ähnlicher gegangen sein, also wirklich mit dem vielen Lernen, weil ihre Aufgabe ist in dem Sinn wirklich nicht einfach gewesen, weil die Zeichentrickserie, so geil ich sie finde, vor allem in der ersten Staffel hat sie noch ein bisschen Problem. Vor allem hat die erste Staffel noch Problem, dass sie keinen roten Faden hat. Es ist mehr ein Adventure of the Week Struktur, wo der Aang, Katar und Sokka, die hüpfen halt von Episode zu Episode, von einer Location zu der anderen, ein bisschen wild durcheinander, ohne wirklich innere Logik. Sie lernen überall etwas mega Wichtiges für ihre Reise, aber die Reihenfolge eigentlich ist eben wie bei diesen Monster of the Week Episoden fast egal. Es fehlt noch ein bisschen der rote Faden und das ist etwas, wo man dann erst in der zweiten und in der dritten Staffel stark korrigiert hat. Und Netflix steht jetzt also da und hat die 22 Episoden an 20 Minuten aus dem Zeichentrickfilm und versucht die irgendwie in die 8 Folgen an 50 Minuten in den zu pressen.
Also das heisst, die Ambition ist wirklich die erste Staffel wie zu übersetzen in eine Realverfilmung so.
Genau. Also jede Staffel, die Netflix macht, ist eine Staffel von der Zeichentrickserie. In der Zeichentrickserie sind es 3. es wird wohl auch 3 Netflix-Staffeln gehen entsprechend, aber eine Staffel 8 Folgen ist eine Staffel 22 Episoden aus der Zeichentrickserie, oder? Und was sie halt gemacht haben, also sie ist vor allem bei Netflix gespürst, am Anfang, so Folge 2 und 3, ist alles ein bisschen eine holprige Veranstaltung, weil Netflix wirklich ein bisschen ausmistet, sie entschlacken, sie versuchen, sie das Knuddelmuddel von der Zeichentrickserie ein bisschen aufzudröseln und wirklich ein bisschen streamline und den roten Faden zu bringen. Das führt halt dazu, dass viele Figuren und mit ihnen verbundene Ereignisse verschoben werden, zusammengelegt werden, da gewisse Locations teilweise sogar ganz gestrichen. Und das ist für mich die eine grosse negative Note von dieser Netflix-Adaption, ist wirklich die, wo auch im Vorfeld sehr hohe Wellen geschlagen hat. Das ist streichig, dass der Sokka, der Brüder oder einer von diesen zwei Wasserbändigen, also nein, er ist kein Wasserbändiger, er ist vom Wasservolk, dass sein anfänglicher Sexismus gestrichen wird. Und warum hat man das gemacht bei Netflix? Man hat gesagt, das sei politisch nicht mehr zeitgemäss. Das ist die offizielle Erklärung. Über das habe ich mich auch erst gerade kürzlich gründlich ausgelassen in einem Artikel auf Digitec. Und das Problem für mich ist, also warum ist das ein Problem für sie? Der Sokka hat sich in der Zeichentrickserie vor allem Frauen gegenüber, Frauen, die Kriegerinnen wollen, sie spöttisch verhalten gefunden. Ja, das sind ey, Frauen, Männer gehen in den Krieg und Frauen pflegen sie gesund pflegen, oder? Das ist so sein Weltbild. Und dann begegnet es im Laufe der Serie der sogenannten Kiyoshi-Kriegerinnen. Und das sind eben Frauen, die so eine Elitetruppe darstellen. Und sie sind nicht nur verdammt geschickt und wirklich unhure gut, sondern sie können es auch mit der Feuernation aufnehmen, obwohl sie selber auch keine Elementbändigungskräfte haben. Und das, für den Sokka ist das halt so ein krasser Augenöffner, dass er dort lernt, aha, okay, ich muss mein Weltbild ein bisschen überdenken. Das ist
vor allem ist es auch mit ihrer, wie heisst sie?
Suki.
Suki, dir ist es eigentlich ähnlich, oder? Die Rollen dort, oder? Man will, also ich finde, es geht sehr oft in der ganzen Serie geht es um so Rollenbilder. Auch der Aang muss irgendetwas erfüllen. Und eben sie wird auch von ihrem Stamm und so, soll sie gewisse Rollen übernehmen und andere Bending-Sachen darf sie nicht machen. Und darum, ich verstehe das irgendwie auch nicht, vor allem, weil das nicht zeitgemäß ist. Also, weißt du, da verstehe ich wirklich gar nicht. Es geht ja darum, dass es ja soll aufarbeiten soll. Und da begreife ich irgendwie nicht. Vor allem hat das wirklich so... Das passt halt, es gehört halt zu seinem Charakter, dass er am Anfang so ein Trottel ist. So ein liebenswerter Trottel. Und es ist von wie sie bei The Office. Ja. Das ist einem so ein Sexist. Und ich weiss doch nicht, ob der das ich wird lernen. So weit bin ich noch nicht. Aber
ja. Aber wie du sagst, oder Sexist, also natürlich nicht wie bei The Office irgendwie eine FSK 16 Version von einem Sexist. Und wir reden immer noch von einer Kinder-Zeichentrickserie. Aber es wird sehr schön aufgearbeitet, wie das eigentlich eben ein falsches Weltbild ist. Und dass es eben, und dass er das aber, ohne dass es die Serie jetzt irgendwie, weißt du, so Mahnfinger und Moralkühl und so macht. Und es wird eigentlich alles sehr organisch und schön aufgearbeitet. Und wirklich wichtige Lektionen eigentlich. Und das hat mir jetzt in der Serie komplett bei ihm gestrichen. Weil man gefunden hat, das sei politisch nicht zeitgemäß, aber was wir stattdessen gemacht haben, finde ich noch viel schlimmer. Jetzt ist es quasi wirklich so umgekehrt. Suki, die eine Kiyoshi-Kriegerin, die schmachtet halb um ihn, weil sie ihn einmal oben ohne muskelbepackten Oberkörper sieht und findet, oh Gott, ein Mann, der hübsch aussieht, oh, ich muss ihn jetzt beeindrucken. Und das ist irgendwie auf so vielen Ebenen falsch für mich als Fan vom Original, wo du die hast, die Episoden, die zwei, wo so perfekt sind und sie haben das komplett über den Haufen geworfen wegen politischer Correctness und durch etwas ersetzt, was ich sogar viel weniger feministischer finde, ehrlich gesagt. Also,
das heisst, das sind wahrscheinlich die Punkte, oder, wo sie sich dann zerstritten haben mit den Originalschaffer vor Serie.
Es würde mich nicht überraschen, wenn das wirklich der Moment war, wo die zwei gesagt haben, so, wir sind raus, das geht nicht. Die gute Nachricht aber ist, das ist wirklich das einzige Mal, wo ich hart nicht einverstanden war, mit was Netflix da gemacht hat. Sonst aber alle anderen Änderungen, die man gemacht hat, und ich darf leider über nur sehr, sehr wenige, ich würde es eh nicht, ich tue ja eh nicht Spoiler, aber Netflix hat mir so einen riesen Katalog gegeben, was ich alles darf sagen und was nicht. also auf bezogen auf Spoiler, ich darf natürlich sagen, es ist scheiße, wenn ich es scheiße finde, aber ich muss so hure wagen bleiben. Auf jeden Fall fast alle anderen Änderungen habe ich gefunden, hey, die machen Sinn, oder es ist erstaunlich kohärent, wie man da irgendwie 4, 5 Folgen in eine, also aus dem Zeichentrickfilm in eine Live-Action-Folge reingepackt hat, alles in einer Location reingetan hat, wo vorher verteilt war auf 5 verschiedene. Und es macht alles noch mega Sinn und es gibt neue Zusammenhänge und es ergibt auch neue Charakterentwicklungen. Und je länger, je mehr, vor allem gegen Ende von der Serie, wird Live-Action-Adoption verdammt stark und hat 1, 2 Sachen drin, wo ich sagen muss, hey, das ist, finde ich, sogar besser Also in den Zeichentrickserie, okay. Das finde ich sogar besser gelöst. Das macht jetzt mega Sinn, oder das hat einen grösseren Impact jetzt als vorher, weil es alles noch ein bisschen so lose war. Und das ist, finde ich, wirklich, also muss ich sagen, ist ein verdammt grosses Kompliment, wo ich Netflix da muss machen. Ich habe wirklich bei Uhren skeptisch gewesen, gerade nach dem ganzen Sexismus-Zeug mit dem Sokka, wo man schon im Vorfeld gewusst hat. Und das passiert in der Serie schon etwa in Folge 2. Und ich habe dort schon gefunden, nein. Jetzt,
dann hast du es wenigstens gerade hinter dir.
Wenigstens hast du es gerade hinter dir. Nachher, und vor allem, es ist wahrscheinlich, wer jetzt Avatar Zeichentrickserie nicht kennt, ja, der nimmt das jetzt überhaupt nicht zur Kenntnis. Also weißt, für die Person ist das jetzt überhaupt nicht etwas Komisches. Ja. Aber es ist nicht so, dass sie es jetzt völlig verhunzt haben im Sinne von, die ganze Folge ist kaputt. Aber ich, der das Original kenne, denke mir so, es wäre sowieso, es wäre so viel besser gewesen.
Hey, aber sonst, so das Wichtigste, so das Flair oder so, oder weißt, so die Herzhaftigkeit von der Personen und so, und so der Vibe von der Welt, hast du das Gefühl, der bringt es gut über?
Das finde ich, haben sie sehr gut überbracht. Also die Figuren, es stimmt schon, der Vibe ist insgesamt ein bisschen düsterer und ernster als in der Zeichentrickserie. Das sieht man vor allem in der ersten Folge, in einer der ersten Szenen, aber recht badass, also ich habe es recht geil gefunden. Aber abgesehen davon, sonst, der Vibe von der Figuren, der Kern von der Figuren, haben sie, finde ich, mega gut getroffen. Also die Figur, der Prinz Zuko, der so hässig und impulsiv ist, aber einen Grund hat, warum er so ist und warum er unbedingt so versessen darauf ist. Er ist aus der Feuernation verbannt worden und darf nur wieder heim, wenn er den Avatar den Aang findet und ihn gefangen nimmt. Das haben sie mega gut getroffen. Und auch der Onkel Iroh, der ihn begleitet, wo so ein unglaublich schrulliger, lustiger Charakter ist und trotzdem immer mega weise Sprüche hat und ein bisschen so der Mentor vom Zuko ist und eigentlich lieber immer Jasmin-Tee dabei hat und so all das Zeug. Es haben sie mega gut getroffen. Die Dynamik unter den Charakteren eigentlich ist sehr ähnlich wie der Serie. Der Aang ist immer noch ein bisschen so der Goofball, der eigentlich lieber Scheiß macht als der Avatar zu sein und so. Die eine, die mich ein bisschen enttäuscht hat, das ist die Katara-Darstellerin, der Kia Ventio. Katara ist in der Serie halt schon ein bisschen so das pochende Herz von der Truppe, so ein bisschen die Wärme, oder die ein bisschen, auch ein bisschen mütterlich ist zwar, aber trotzdem nicht, also wirklich auf eine starke Persönlichkeit ist. Dort die Schauspielerin in der Netflix-Serie ist sie spielt uhren Hölzern und sie hat irgendwie nur einen Gesichtsausdruck drauf und das ist milde Besorgnis. Also sie hat, wenn einmal hast du nicht gewusst, hat sie jetzt gerade einen Schicksalsschlag erlitten oder überlegt sie gerade, ob sie daheim abgeschlossen hat. Das ist wirklich so das Gesicht so.
Nice. Aber
das ist ein bisschen...
Du hast vier Folgen gesehen, gell? Es gibt 8 und die kommen
alle... Ich habe jetzt alle 8 gesehen. Nein, ich habe alle 8 gesehen.
Ah, geil.
Dort, wo wir vor einer Woche geredet oder vor ein paar Tagen, dort habe ich noch 4 gesehen. Mittlerweile habe ich wirklich alle 8 geschaut. Und es wird wirklich eben... Es wird je länger, je mehr, immer besser. Vor allem gegen Kinder raus, finde ich, macht es richtig viel richtig.
So, und die kommt heute, am 22. geht's los.
Ja, die ist seit heute Morgen am 9 Uhr auf Netflix. Und ja, Tommy, um deine Frage beantworten, was fängst du lieber an? Hey, ich glaube, das ist ein bisschen wie bei One Piece. Damals, ich habe One Piece, das Anime, natürlich kennt, aber ich habe es nicht geschaut. Mhm. Und dadurch, dass ich die Netflix-Adaption gesehen habe, habe ich Bock bekommen, das Anime zu schauen. Also wenn du mit einem Zeichentrickfilm anfangen willst, unbedingt. Es sind auch nur 3 Staffeln. Also weißt, es ist nicht wie One Piece, gewusst,
also nicht bewusst, dass es nur so wenig ist. Ja, wenn es nur 3 ist, dann ist es easy. Dann kann man dort mal anfangen
und
schauen.
Und dann kann man wirklich durchschauen und, so, und sich dann anschauen, was hat Netflix daraus gemacht. Aber umgekehrt, glaube ich, funktioniert es auch, wenn man Netflix schaut und Bock hat und dann schaut ein bisschen, okay, was hat Zeichentrickfilmserie, warum reden alle darüber so. Also eine der besten Zeichentrickserien aus den 2000er Jahren.
Ja. Genau. Cool. Also, ich muss aufhören, ich muss schauen. also komm, dann gehen wir doch noch weiter. Wir haben ja auch noch 2 Games, die wir müssen besprechen.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in den Spielecke.
Ich würde sagen, wir fangen an mit dem grösseren von beiden, und zwar Final Fantasy VII Rebirth. Der Kevin hat das Review geschrieben bei uns. Er hat es auch durchgezockt. Ich glaube, du, Tommy, bist noch nicht fertig.
Ich bin noch nicht ganz fertig, genau. Der Kevin hat 44 Stunden gebraucht, um es durchzuspielen, hat aber recht müssen Gas geben am Schluss. Ich glaube, der wird jetzt, als er ein Review geschrieben hat, noch ein paar Stunden länger spielen. Und ich habe etwa 30 Stunden besitzen.
Und er ist hin und weg.
Er ist hin und weg, ja, genau. Ja. Zitat von ihm aus der Review. Das Spiel ist nahe der Perfektion und schon jetzt ist klar, Rebirth ist mein Spiel des Jahres. Also Final Fantasy VII Rebirth heisst mit ganzem Namen. Also der findet es sehr, sehr gut. Und der Kevin, muss man sagen, ist ein absoluter Final Fantasy Experte. Also der hat jedes Spiel gespielt, kennt es in- und auswendig und ist ein wandelndes Final Fantasy Lexikon, würde ich sagen. Und ich bin eher der Final Fantasy Noob, aber ich muss auch sagen, es ist, ich finde es eines der besten rohen Spiele, die ich je gespielt habe, nach 30 Stunden jetzt. Und es ist auf dem Weg zu einem der besten Spiele, die ich je gespielt habe.
Oh! Okay. Doch keine Zeit!
es ist wirklich sensationell. Und ein riesen Step-up im Vergleich zum letzten Spiel, das rausgekommen ist, Final Fantasy VII. Aber zuerst mal, genau, so Ausgangslage. Was ist Final Fantasy VII Rebirth? Es ist der zweite Teil ihrer Final Fantasy VII Remake-Trilogie. Also der Spielentwickler Square Enix hat gefunden, wir machen ein Remake vom 1997 Original, das damals auf der PS1 ist rausgekommen, aber wir machen nicht nur ein Remake, sondern wir machen eine ganze Trilogie daraus und die Story erweitern, neue Gameplay-Mechaniken drin und so weiter und so fort. Und der erste Teil in dieser Remake-Trilogie ist 2020 erschienen. Der zweite Teil kommt heute in der Woche auf der PlayStation 5, vorerst exklusiv. Apropos Exklusivspiel, das wir vorhin hatten. Genau. Und der dritte Teil kommt dann 2028 plus minus. Das heisst, der zweite Teil hier ist jetzt wirklich mitten in der Geschichte von dieser Trilogie und von diesem Originalspiel an. Aber eben, die Geschichte ist eh ein bisschen abgeändert und ist eh alles ein bisschen anders. Und ich finde, wenn man das Original nicht kennt und auch wenn man das erste Spiel nicht gespielt hat, kann man gut bei dem einsteigen. Im Zentrum, der Plot ist am Ende vom Tag gar nicht so wichtig, sondern im Zentrum stehen die Charaktere. Und das Spiel macht eigentlich einen ganz guten Job, am Anfang dir zu erklären, was so die Ausgangslage ist. Und eben so kompliziert ist es nicht. Wenn man es ganz von da abbrechen, du willst die Welt retten. Wie immer in JRPGs, oder? Du hast ein Team aus so gesetzlosen Revolutionskämpfern, die Ex-Soldat verfolgen, die so Superkräfte hat. Und einen Weg gefunden hat, wie er die Welt kann untergehen kann. Und du willst das verhindern. Und gleichzeitig kämpfst schon gegen so ein riesen Unternehmen. Shinra heissen die. Und die haben so viel Macht, die sind quasi ein Staat geworden. Also die regieren die Welt sozusagen. Und so ein bisschen eine recht dystopische Zukunft, die es da hat. Genau, und im Kern ist Final Fantasy VII Rebirth ein Rollenspiel. Das heisst, du tust deine Charaktere aufleveln, neue Fähigkeiten freischalten, Waffen upgraden, ganz viel reden mit Leuten und so. Und das Kampfsystem ist auch klassisch Final Fantasy Rollenspiel, aber nicht rundenbasiert. Es ist Echtzeit, genau.
Also, okay, aber das ist schon, also ist das immer bei Final Fantasy? Ich habe immer das Gefühl, wenn ich
die neuesten Teile sind echt schon recht lang Echtzeit. Ich weiß nicht, wann sie geswitcht haben, aber das ist eigentlich recht lang.
Ich glaube, dann von auch nicht mehr die von den Älteren. Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, ja, das ist oder JRPG, klassisch Final Fantasy, rundenbasiert. Und das ist halt jetzt nicht so meins zum Beispiel. Aber Echtzeit.
Genau, und es hat rundenbasierte Elemente, sage ich jetzt mal. Wenn du viel angreifst, dann tut sich so eine Spezialliste füllen und dann kannst Zeit verlangsamen und dann kannst du Spezialangriffe ausführen. Und das ist dann so quasi rundenbasiert. Kannst du dann wirklich überlegen, okay, mit welchem Gegner greife ich jetzt mit welchem Spezialangriff an und so. Aber der grösste Teil der Zeit ist wirklich Echtzeit. Und neu gibt es grossen Fokus auf Zusammenarbeit zwischen den Charakteren und das finde ich immer cool. Je besser deine Beziehung ist zu den Charakteren, desto mehr Kombinationsangriff schaltest du mit ihnen frei und das ist natürlich alles mega geil inszeniert und so. Macht sehr, sehr viel Spass, aber auch jetzt nicht komplett anders als im ersten. Was das Spiel viel besser macht als der erste Remake-Teil, ist, dass es hat viel mehr als ein Rollenspiel ist. Und jede Stunde, die du mit dem Spiel verbringst, ist einfach anders als die vorherige. Und das Spiel überrascht mich einfach wirklich am laufenden Band. Und immer wenn du denkst, jetzt hast du mal alles gesehen, kommt einfach noch etwas und noch etwas und noch etwas dazu. Und das finde ich recht krass. Das Pacing, also das Spieltempo, ist einfach perfekt abgestimmt, finde ich. Es ist wirklich so, es wird nie langweilig. Du wirst immer mit irgendetwas Neuem stimuliert und das finde ich umso erstaunlicher, weil Final Fantasy VII Rebirth ein Open-World-Spiel ist. Und das finde ich bei Open-World-Spielen immer schwierig, oder? Du hast die riesige Spielwelt, du kannst machen, was du willst. Die Gefahr, dass du dich so ein bisschen verlierst und dass der langweilig wird, ist recht gross. Aber Rebirth schafft es halt mit neuen Locations, neuen Gameplay-Mechaniken, einem Wechsel zwischen offener Spielwelt und mega linearen Gebieten, immer wieder irgendetwas Neues reinzubringen und eben wirklich mit jeder Spielstunde, die ich verbringe, verliebe ich mich ein bisschen mehr in das Spiel, weil es mich einfach immer wieder überrascht.
Hey, was ich am letzten, ich habe das ja durchgespielt und für mich hat es, vor allem gegen Schluss habe ich es wirklich so ein bisschen gefunden, jetzt machen wir mal fertig, aber ja, noch am ehesten ein bisschen gestört, und ich habe es wirklich mega gut gefunden, hat mich auch gesagt, so gewissen Gebiet, du bist eigentlich wie so von Hub-Areal zum nächsten gegangen und dann steht einfach so Quests müssen erfüllen und dort bist du sehr oft eben so, dann musst du irgendwie da in die Minen runter und dann läufst du irgendwie so durch so mühsame Schlauchweg hin und dann wird die gleiche Schlauchweg zurück. So Zeugs hat mich vor allem gestört und so und das kann ich mir vorstellen, ist jetzt hier anders, oder?
Genau, also die Schlauchweg hat es eben immer noch, aber jetzt werden sie gezielt eingesetzt, dass du eben die Abwechslung hast, dass nicht immer die offene Spielwelt vor dir hast, sondern ab und zu einfach linear durch etwas geschleust wirst. Und dann freust du dich ab und zu. Weißt, okay, das ist schon ermüdend, wenn du so eine riesige Spielwelt hast. Oder, und dann bist du froh, kannst du einfach mal linear einfach durch etwas durchfetzen. Und aber es wird viel gezielter eingesetzt jetzt. Also, genau. Und die Welt ist so ein mein grosses Highlight, wie lebendig das die wirkt. Das ist echt so voller Details, dass du einfach manchmal einfach da stehst und so ein bisschen die Szenerie auf dich lässt einwirken. Mm. Und das ist so gemacht, dass du wirklich so ein bisschen das Gefühl bekommst für die Grösse der Welt und das epische Ausmaß von dieser Welt. Aber auf der gleichen, also gleichzeitig gibt es noch so kleine intime Momente, die du immer wieder entdeckst. Ich habe so drei Beispiele aufgeschrieben, die wirklich so einfach nichts Spezielles sind eigentlich, aber trotzdem, wenn du es so erlebst, bist du irgendwie so ein bisschen, ja, das ist geil, dass ich an das gedacht habe. Zum Beispiel in so einem Dorf habe ich ein paar Kinder gesehen, wo so eine Klippe sind gestanden, unten dran war Wasser gewesen, und ich bin am Umlaufen gewesen, bin auf sie zugelaufen und du denkst, ja, aber das sind NPCs, die stehen da einfach rum, die hocken da rum und als ich auf sie bin zugelaufen, sind sie ins Wasser gesprungen und ich bin dann auch nachher gesprungen und bin mit ihnen dann rumgeschwommen. So ein kleiner, so ein intimer Moment, wo du nicht erwartet hättest, dass es jetzt passiert. Oder auf einem Kreuzfahrtschiff, wo ich war, es hat ein Level auf einem Kreuzfahrtschiff. mit so einer Yoga-Klasse gegeben, wo ich zufällig gefunden habe. Bin Yoga schauen, was dort passiert, dann hat mein Spielcharakter auch angefangen, Yoga machen aus dem Nichts. Also, oder ich habe eine Bar gefunden, wo nur Glatzköpfe erlaubt sind. wo nur rein kannst, wenn du einen Glatzkopf hast. Also, so kleine Geschichten, die irgendwie innerhalb von dieser grossen Spielwelt erzählt werden, wo es irgendwie so lebendig und echt wirken. Grafisch schwankt so ein bisschen. Es ist so, das Gesamtbild, das du siehst, ist wunderschön. Aber wenn du genau her schaust, es hat mega viele matschige Texturen und es hat ein recht aggressives so Level of Detail, das abnimmt in der Ferne. Also recht viele Objekte wirken kantig und werden dann runder sozusagen und bekommen mehr Polygon, wenn du näher zu ihnen kommst. Aber so das Gesamtbild, wenn du nicht genau her schaust, sieht wirklich super aus.
Geil.
Und noch als letzter Punkt, Minispiel, das es hat. Es hat so unglaublich viele Minispiele in dem Game. Ich weiss, du findest es nicht so geil, Phil.
Aber weil ich keine Zeit habe. Wer hat Zeit für Minispiele?
Ja. Es hat der Rocket beim Phil. Das hasse ich einmal auch. So Minispiele im Spiel. So Spiel im Spiel.
Das ist das Geilste. Du kannst dich so verlieren in dem Zeug und einfach komplett vergessen, was du machen bist. Es hat ein Rocket League Minispiel. Statt Autos hast du Tier. Es hat Rennen. Es hat Tower Defense Spiel. Es hat so ein Fall Guys Spiel, wo du in einen Frosch verwandelt wirst und so Fall Guys Kurs musst absolvieren. Ein Rhythmusspiel. Und nachher hat es noch ein riesiges Kartenspiel und das ist so mein grösstes Highlight bis jetzt. Wer Gwent in The Witcher 3 kennt, weiss, in welchem Ausmaß das ungefähr ist. Also ein Kartenspiel, wo du wirklich Stunden und Stunden kannst investieren, wo mega simpel anfängt, aber dann so eine strategische Tiefe entwickelt. Und ich hoffe, das werden sie irgendwann so ein Standalone-Spiel noch rausbringen, weil es ist wirklich grandios. Und das ist so lustigerweise so mein grösstes Highlight bis jetzt. Und überall, wenn ich im neuen Spielgebiet bin, schaue ich zuerst mal, gegen wen kann ich alles Karten spielen. Das ist so, das klappert im Moment ab. Also, aber insgesamt wirklich super, sehr, sehr geil. Ich bin gespannt, was die anderen Wertungen sagen, ob die auch so begeistert sind wie der Kevin und ich, aber ich bin wirklich überrascht, wie cool, dass ich das gefunden habe. Vor allem nach dem mittelmässigen Final Fantasy 16, wo letztes Jahr rausgekommen, wo mich wirklich nicht so gepackt hat, bin ich jetzt sehr, sehr positiv überrascht worden.
Ah, cool. Also Final Fantasy 16 ist tatsächlich der neueste Teil von der.
Genau.
Also es ist nicht ein Remake oder etwas, tatsächlich ein der neueste Teil.
16 ist letztes Jahr rausgekommen. Das ist eben im Vergleich zu dem ist die Welt nicht so spannend. Es ist schon viel linearer und so. Und Final Fantasy 7 Rebirth macht komplett alles anders und alles viel besser, finde ich.
Ach, krass.
Frag mal, ob ich noch einen Code haben kann.
Hey, aber ist das, sorry, falls ich es verpasst habe, ist das gleiche Team im Hintergrund, das an den Remakes schafft?
Ich glaube, es sind zwei separate Teams, die parallel an diesen Sachen arbeiten. Ja.
Okay. Ja, ich habe das Gefühl, ganz viele, weil das gibt ja noch online und so.
Ja, voll.
Ja, eben. Ja.
Aber hautlich ab nächste Woche am Donnerstag, was ist das, am 29. Februar für PS5 exklusiv für mindestens 3 Monate und dann kommt es technisch wahrscheinlich auf PC.
Ah, meinst du, damals geht es so schnell?
Es steht auch in den Marketingmaßnahmen steht überall exklusiv bis mindestens, nein, ist irgendein Datum, das sie angegeben haben, glaube ich, Ende Mai oder so.
Ich schaue mal den Zeitslot an, wie der aussieht. Auf das kann man sich zwar nicht verlassen. Wenn wir jetzt nie fertig mit den Games, wie mit Pacific Drive. Ich sage jetzt gar nicht mehr so viel darüber, ich habe ja schon das Review geschrieben. Obwohl, ich bin immer noch nicht ganz fertig. Aber,
ist das so ein Spiel, das du ewig kann spielen kannst? Nein,
ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Es ist ein Spiel, wo du... Es ist eigentlich ein Survival-Spiel, aber du bist vor allem im Auto unterwegs und du bist in so einer... Am Anfang fährst du einfach mit deinem Auto rum, warum auch immer. Also, du bist halt irgendwo so einer lauschigen Welt und dann wirst du von so einem Portal reingesogen und dann landest du in dieser Olympic Exclusion Zone. Und das ist auch so eine Sperrzone, irgendwo in den USA, wo halt komische Sachen vor sich gehen. Man kann sich so am ehesten vorstellen, wie so in diesen Fantasy-Tschernobyl-Geschichten, weißt du, wo halt durch irgendwelche Strahlung einfach Anomalien gibt und es gibt irgendwelche so schwebende Drohnen, wo wenn du zu nahe kommst, dann haben sie einen Magneten und schleppen die ab. Und du versuchst dann halt irgendwie herauszufinden, was geht mit dieser Zone genau vor. Die ist so aufgeteilt in 3 Gebiete. Je weiter dass du in den Kern hineinkommst, desto giftiger wird das Ganze und gefährlicher wird.
Findest du mit der Zeit auch wirklich mehr raus oder bleibt es so ein bisschen ein Mysterium, was es ist?
Nein, du findest es schon raus. Du, okay. Sobald du reinkommst, das Game, wirst du gerade über Funk angequatscht von ein paar und die erzählen dann eigentlich die Story und die mit denen, die begleiten dich dann eigentlich auch zum Herausfinden und geben dir Aufträge. Ja. Und du gehst von Anfang an, startest in der Garage, also sie lotsen dich dann in der Garage und dann eben das Game besteht eigentlich wirklich darum, dein Auto in Schuss zu behalten, flicken, upgraden und dann in die Zone gehen, Ressourcen sammeln und sie möglichst heil heimzubringen und aufrüsten. Das ist der Kern vom Spiel. Und wirklich, warum es so verdammt geil ist, ist, es setzt so auf Handarbeit, oder? Du hast wirklich, weißt, du hast so einen klapprigen Kombi, so einen Station Wagon, wie man es aus den alten Hollywood- oder einfach 80er-Jahr-Hollywood-Filmen, weißt du, mit diesen grusig braunen Seitenwänden.
Yeah, yeah, yeah.
Typische Familienkutsche. Und du kannst wirklich von verschiedenen Seitenteile, die 4 Autotüren, Motorhaube, Heck, die Räder, die kannst du alle separat abschrauben. Und das ist so ein bisschen simulatormäßig, aber natürlich einfach auf einen Tastendruck machst du, dann nimmst du sie weg. Und dann du kannst sie aber auch flicken mit einem so super Leim, wo dann keine Klatsch ist, oder mit dem Schweißbrenner. Und am Anfang hast du halt irgendwie irgendeine Kackplatte, und dann gibt es Stahlplatten, verstärkte Platten, Blade-geschützte und so. Du kannst drauf das Dach, kannst eben, zuerst machst du irgendwie so einen Gepäckträger an, dort drauf kannst du irgendwie ein Radar, wo dir anzeigt, wo es Ressourcen hat, oder Blitzableiter, zusätzliche Batterien, Benzintank. Du kannst so viel geile Scheiß freischalten, wo wirklich, weißt, alles, du brauchst alles, weil, du hast mehr Geräte reingebaut, weißt, und die kosten natürlich alle Strom. Ja, dann brauchst du mehr Batterien und dann neue Motoren, frisst mehr Benzin, ja, dann muss ich noch einen Tank ran. Und es ist der ständige Jonglierstuhl zwischen irgendwie Ressourcen, die du brauchst. Und
das Freischalten von diesem Zeug funktioniert also in einem angenehmen Tempo. Also es ist nicht so, dass du irgendwie musst grinden bis du das Zeug hast.
Hey, nein, eben, also ich finde grundsätzlich, das Spiel, habe ich das Gefühl, ist ein bisschen zu lang, weil ich einfach das Gefühl, ich weiß nicht, sie haben gesagt, es ist eher so 12 bis 15 Stunden Mainline. Ja. Und ich habe eigentlich schon das Gefühl, ich habe mich auf die Story fokussiert. Und ich bin aber schon über 20 Stunden jetzt. Ich bin jetzt dann fertig. Und nein, aber eben, du fährst dann in die Zone rein und dann hast du wirklich eigentlich die Augen offen nach Sachen, gehst in Häuser rein, lautest, hast auch so Werkzeuge, so einen, wie heisst der jetzt, Verschrotter mit so einem Sägeblatt vorne, wo kannst du so Autoteile kaputt fetzen und einen Staubsauger und Teile wieder reinsaugen. Und es ist einfach, die Welt ist so geil geheimnisvoll und auch immer leicht stressig, oder? Weil du weißt nie, kommt jetzt plötzlich irgendwie so ein Unwetter oder irgendwelche Anomalien, die sich an dein Auto heftet und dir. Manchmal klauen sie dir einfach irgendwelche Autotüren. Plötzlich siehst du so, schwebt so ein Teil oben durch mit einer Autotür und du schaust rechts raus. Verdammt, meine Autotür!
Und dann, wie geil!
Und das ist einfach der Loop, ich finde den super geil. Und eben das Steuern vom Auto, weißt du, klickst, um die Tür aufmachen und einsteigen. Du visierst den Zündschloss an, zum Starten, dann den Schaltknüppel, um den Gang einlegen. Und dann schaust du rechts auf den Beifahrersitz, wo sozusagen wie so ein Cockpit ist, wo die Karte ist.
Es fühlt sich so wie ein echter Ort, du musst ein bisschen manuell Zeug machen.
Ja, und wenn du aus deinem Auto aussteigst und in der Nacht, du gehst nie weit weg vom Auto, oder? Mhm. Und dann bist du am schon, dann siehst du wieder die Scheinwerfer und bist so richtig schnell wieder ins Auto reinsäckeln.
Hey, aber wegen dem Stress, bei der Review haben ja ein paar Leute kommentiert, oder dass andere, die das Zeug getestet haben, sie gefunden haben, dass es zu stressig ist, das Spiel. Aber das hast du nicht das Gefühl gehabt, oder?
Hey, ich habe ja auch geschrieben, es ist schon so schweißtreibend und das finde ich schon. Aber es ist nicht immer. Also, gerade am Anfang, du startest immer bei der Garage und von dort geht es wie, hast du einen Knotenpunkt, du kannst reisen, ja, oder? Es gibt manchmal solche Autobahnabkürzungen, aber grundsätzlich musst du eigentlich immer startest und dann die am Anfang sind relativ easy und du siehst dann auch, da hat es wenig Strahlung oder wenig Unwetter und wenig Anomalien, dann ist es relativ easy. Und du kannst dann eben in diesen Gebieten so wie die Stabilisatoren entfernen, sind einfach so Geräte, die irgendwie leuchten und halt die Zonen irgendwie zusammenheben. Und die kannst du so eine Kugel entfernen und die brauchst du halt für Upgrades. Und je mehr du die entfernst, desto mehr Anomalien gibt es. Also meistens, wenn du eine wegnimmst, wirklich, dann geht irgendwie ein Boden auf und eine Fontäne kommt raus und dann musst du einfach schnell ins Auto säckeln. Aber je länger und je weiter du in diese Zone kommst und gewisse sind dann schon, du weißt, bevor du reinkommst, sie leuchtet schon rot und da steht irgendwie extreme Bedingungen und dort willst du einfach eigentlich nur durchkarren.
Ja.
Mhm. Und dann bei einer Ding zum Beispiel, wirklich bin ich rein, du siehst das Auto, wirklich alle Wände sind rot gewesen und irgendwie der eine Pneu hat eine Platte gehabt und ich kann ihn nicht flicken. Und dann hat sich die Zone schon zusammengezogen. Es ist wie so bei Battle Royale am Schluss beim Rauskommen, oder? Es zieht sich wie ein Kreis zusammen und dann stürmt es immer mehr und dann macht dein Auto einfach nicht Schaden. Der ist schon da gewesen. Ich bin wirklich am Durchracen gewesen und es ist wirklich überall, hat so Giftmüll gehabt, so blöde Huren Verfolger sind gekommen und haben mich wollen abschleppen und dann wirklich sauft mir den Karren ab, mitten drin.
Oh Benzin, nein!
Benzintank leer. Wir müssen aussteigen, nur noch halb so viel Leben gehabt, müssen irgendwo ein Auto finden, wo ich ein bisschen Benzin abzapfen, wirklich in mein Auto wieder rein, während sie es schon wieder weggezogen haben, dann irgendwie reinspringen und mit dem Plattfuß so blum, 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 einfach noch irgendwie ins Exit rauskommen und wirklich im letzten Moment durchkommen und bin wirklich auch im nächsten Gebiet keinen Meter fahren, wirklich kein Most mehr gehabt, Batterie leer gewesen und dann aber so, okay, jetzt kannst du auch flicken. Dann ist es schon mal stressig, aber sonst...
Aber es ist auch ein geiles Erlebnis irgendwie, oder?
Hey, ja, von so kleinen Geschichten, die sich dann entwickeln.
Ja.
Und ein cooles Spielprinzip finde ich, wo ich mache erfrischend anders. Also, Pacific Drive, es ist relativ günstig. Ich glaube, es ist nur 20 Stutz oder irgendwie so. Und wirklich cool, wenn ihr so die Survival-Games geil findet, wo aber doch vor allem mit dem Karren unterwegs bist. Ich kann euch das sehr empfehlen. Gibt es für PC und PS5, glaube ich, nur, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ich glaube, Xbox gibt es nicht. Und sonst können Sie mir im Review nachschauen, da habe ich es auch reingeschrieben. Ja, das wäre es von unserer Folge. Und ich danke euch, nur noch euch zwei, was mitmacht, anderen zwei danke ich nicht. Und wir hören uns in einer Woche wieder und tschüss miteinander.
Tschüss.
Tschüss.